Ich möchte einige Verse mit euch lesen, die vielen bekannt sein dürften, wenn ihr schon mal mehr in der Bibel, schon länger darin lest, dann kennt ihr das, und zwar am Ende vom Matthäus-Evangelium, Matthäus 28, ich lese ab Vers 16 bis Vers 20, Matthäus 28, 16 bis 20. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum, geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten, alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen. Wir gehen der Frage nach, was ist unser Fokus oder was sollte unser Fokus sein als Menschen, die Jesus nachfolgen, als Gemeinde, die ihm gehört. Und ich habe das die letzten Wochen immer wieder unter diese Überschrift gestellt, drei Aufträge eigentlich aus Matthäus 22, das sogenannte Doppelgebot der Liebe. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und das Dritte, und da steigen wir heute ein, aus Matthäus 28, Menschen zu Jüngern machen. Also wozu sind wir da? Gott lieben, Menschen zu Jüngern machen. Da ist eigentlich ziemlich alles drin. Und dieses dritte, dieser dritte Auftrag, der folgt ganz natürlich aus den ersten beiden. Also Jesus hat nicht irgendwie beliebig aus dem Gesetz des Mose irgendwie drei Regeln rausgeholt. Du sollst keine Schrimps essen und du sollst niemanden umbringen und noch irgendwas. Nein, das gehört zusammen. Wir haben das schon gesehen beim Thema Gott lieben und Menschen lieben, wie das eine aus dem anderen folgt. Ja, wenn wir Gott lieben, sagt Johannes im ersten Johannesbrief, dann kannst du nicht Gott lieben und sagen, nee, aber hier diese anderen Typen und Typinnen, die du mir hier hingestellt hast, mit denen will ich nichts anfangen. Das eine folgt aus dem anderen. Und das dritte, Menschen zu Jüngern machen, folgt aus den beiden. Denn wenn wir Jesus verkünden, wenn wir Menschen rufen, mit auf den Weg nehmen, in die Nachfolge, und ich will das gleich noch ein bisschen mehr erläutern, was das heißt, dann ehren wir damit Gott. Er bekommt schlicht mehr Ehre, mehr Anbetung, wenn Menschen, die bisher nichts von ihm wissen wollten, anfangen, ihm nachzufolgen. Es verherrlicht Gott. Wir haben dieses Bild vor Augen von der großen Menschenmenge am Ende, die ihn anbetet aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Und wenn da mehr Leute sind, wenn da wirklich alle Völker vertreten sind, ehrt ihn das mehr, als wenn da nur drei Leute stehen. Und das andere ist, es segnet die Menschen. Ich habe da letztes Mal ein bisschen drüber gesprochen, ja, geht es jetzt darum, dass Menschen glücklich werden oder dass sie Jesus nachfolgen? Und die Antwort ist ja. Also du bist gerufen, nicht danach zu streben, möglichst glücklich zu sein, sondern du bist gerufen, dich auf den Weg mit Jesus zu machen. Aber das ist der Weg, wo du auch glücklich wirst. Und wenn Menschen anfangen, Jesus nachzufolgen, dann ehren sie Gott, aber sie tun auch das Beste, was sie für sich selber tun können. Weil sie in Verbindung kommen mit dem, der das Leben selbst ist. Also wenn du Gott liebst, dann willst du ihn nicht für dich selber behalten, sondern dann willst du ihn mit ganz vielen Leuten teilen. Weil seine Gnade, die ist dann nicht alle. Irgendwas denkst, okay, dann hat der weniger Aufmerksamkeit für mich, wenn er sich noch um die ganzen, zum Beispiel wie ein kleines Kind, was eifersüchtig ist aufs jüngere Geschwisterkind. Kennt ihr sowas, ja? Das musst du bei, und so sind wir vielleicht manchmal, aber das brauchen wir bei Gott nicht. Weil er hat genug Aufmerksamkeit für jeden. Genug Gnade, genug Liebe, genug Segen. Und also wenn du Gott liebst, willst du ihn teilen. Und wenn du Menschen liebst, willst du, dass sie Gott kennenlernen. Und wenn das so ist, und wenn diese drei Aufträge zusammenhängen, dann qualifiziert das schon, hier ist die Bühne zu Ende, dann qualifiziert das schon, wie wir auch über Jesus reden, wie wir zu ihm einladen, wie wir uns auf den Weg machen, Menschen zu Jüngern zu machen. Und oft haben die Leute Negativbeispiele vor Augen und leider gibt es die ja auch tatsächlich, dass Leute respektlos, lieblos, überheblich auf andere zugegangen sind. Ne? Werd doch endlich so schlau wie ich und glaub an Gott oder so. Das ist nicht so nützlich. Also, wenn du aus dieser Haltung, wo du Gott liebst, wo du Menschen liebst, kommst, dann wirst du nicht mit Rechthaberei auftreten. Dann wirst du mit Freiheit, mit Respekt dem anderen begegnen. Sagen, ich kann dir es nur anbieten, du musst letztlich selber die Entscheidung treffen. Ich kann und ich will dich nicht zu irgendwas zwingen. Da wirst du fair und transparent sein. Da wirst du nicht Dinge behaupten, die gar nicht stimmen. Wenn du an Jesus glaubst, hast du keine Probleme mehr im Leben, hast immer einen Haufen Geld und so weiter. Und irgendwann, die Leute kriegen das raus. Ja, das ist nicht glaubwürdig und ist auch nicht nötig. Wir müssen Jesus nicht besser darstellen, als er ist. Das kriegen wir gar nicht hin. Wenn das unsere Motivation ist, dann sind wir von Liebe getrieben. Paulus schreibt, die Liebe Gottes treibt uns. Amen. Okay, wer ist hier gerufen? Wer ist hier gerufen? Wem gilt dieser Auftrag? Also, Jesus erstmal, wir fangen immer an im Text selbst. Was steht denn da? Da steht jetzt nicht ich oder da steht auch nicht du, sondern das sind erstmal die 11. Also, und wer sind diese 11? Die Jünger, lesen wir. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder in Anbetung. Einige aber zweifelten. Da lernen wir schon eine Menge über die beauftragt sind. Das sind Leute, die sind Jünger. Also, andere Übersetzung, Schüler, Trainees, Azubis. Ja? Das sind Leute, die immer noch in Ausbildung sind. Jesus sagt an keiner Stelle, herzlichen Glückwunsch, ihr seid absolviert, ihr braucht mich jetzt nicht mehr, hier ist euer Meisterbrief und jetzt könnt ihr eure eigene Firma aufmachen. Sondern ihr bleibt immer Lehrlinge in der Beziehung zu mir. Ihr bleibt die, die selber auf dem Weg sind, die selber am Lernen sind. Ihr bleibt unfertig. Ist dir bei dir selber vielleicht schon aufgefallen oder bei den anderen. Ihr bleibt auch in Gebrochenheit. Ne? Jesus hatte 12 berufen. Jetzt stehen hier 11 auf dem Berg. Da war was schiefgegangen bei dem einen. Und da ist immer noch Zweifel übrigens. Ist ja faszinierend. Der Auferstandene begegnet ihnen. Sie fallen vor ihm nieder in Anbetung. Und dann heißt es, einige aber zweifelten. Und dann sprach er zu ihnen, geht hin. Und wir sprechen hier nicht über, also die Gruppe wird hier nicht kleiner. Also es heißt nicht, okay, und einige fielen nieder und die anderen zweifelten. Und der Herr sprach, ihr drei, ihr könnt schon mal gehen. Und jetzt reden wir mal mit den anderen. Sondern bei denen, die anbeten, sind welche dabei, die auch zweifeln. Du kannst Jesus anbeten und dann taucht wieder Zweifel auf. Dann musst du nicht denken, oh nein, ich bin doch kein Christ. Sondern ja, das gehört zu diesem Weg auch dazu, dass da Fragen auftauchen. Das ist die Frage, was mache ich mit diesen Fragen? Nicht, warum habe ich diese Fragen? Versteht ihr? Also, du kannst Jesus anbeten und Zweifel haben. Und du kannst Zweifel haben und von Jesus beauftragt werden. Er sagt nicht, krieg das jetzt erstmal hier geregelt und dann kommst du nochmal wieder und dann gucken wir mal, ob ich mit dir was anfangen kann. Er sagt, genau dich. Unfertig, wie du bist, immer noch in Ausbildung, dreimal in der Hebräischprüfung lang geschrammt, mit dir gehe ich jetzt weiter. Und dich will ich zum Segen machen für andere. Was für ein Geschenk. Okay? Also, das sind schon die Ersten hier, die großen Apostel. Und dann, glaube ich, dürfen wir den Auftrag ausweiten, nicht nur auf diese 11, sondern auf alle, die Jesus nachfolgen. Denn Jesus sagt dann gleich in dem Auftrag, lehrt sie, also die ihr zu Jüngern macht, halten das, was ich euch befohlen habe. Sage ich gleich noch ein bisschen mehr dazu, aber dazu gehört ja offensichtlich auch dieser Auftrag. Ja, also er gibt den Auftrag jetzt, er packt den schon in die Botschaft rein und sagt, auch das bitte, gebt weiter. Das heißt, da ist schon die nächste und die übernächste Generation gefragt. Und die Art, wie Jesus seine Botschaft ausbreitet, geht immer durch ganz gewöhnliche Menschen. Man kann sagen, ja, Petrus ist schon außergewöhnlich, manchmal außergewöhnlich störrisch, manchmal außergewöhnlich gesalbt. Da sind diese Big Names, Petrus, Paulus und so weiter. Aber ich liebe ja die Apostelgeschichte und ich liebe es, wie wir bei vielen Leuten nicht erfahren, wie sie heißen. Also da wird von Leuten berichtet, die Wesentliches bewegen fürs Reich Gottes. Und da wird nicht groß ihre Biografie erzählt und ihr Bild an die Wand gehängt, sondern das sind einfach irgendwelche Jesus-Liebhaberinnen und Liebhaber. Also Apostelgeschichte 7 wird Stephanus, das ist so einer von den Heroes, der erste, der sein Leben gibt für Jesus, der wird gesteinigt. Und dann heißt es Kapitel 8, es kommt eine Verfolgung und die zerstreut worden waren, also vertrieben aus Jerusalem, zogen umher und predigten das Wort. Wie hießen die denn alle? Keine Ahnung. Es wird dann wieder reingezoomt, dann wird von Philippus erzählt und also Einzelne werden rausgegriffen mit ihrer Geschichte. Aber das sind ganz viele, die zu Jesus gehören, die jetzt in ganz Samaria, erstmal Judäa unterwegs sind und die Botschaft von Jesus weitergeben. Und dann lesen wir manchmal, die Apostel kommen irgendwo hin und da sind schon Jünger. Da sind schon Jesus, Leute, die an Jesus glauben. Ja, wo kommen die denn her? Ja, da haben diese namenlosen, vertriebenen Christen Jesus gepredigt. Menschen sind zum Glauben gekommen. Und dann geht es weiter. Und ich gehe jetzt hier nicht quer durch die Apostelgeschichte. Ich habe mal wieder Lust zu, aber ihr könnt es heute nicht ertragen. Apostelgeschichte 11, da geht es nochmal weiter. Die aber, 11, Vers 19, die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob. Also nochmal zurück zu Kapitel 8. Gingen bis nach Phönizien und, also heute Libanon etwa, und Zypern und Antiochia. Antakia heute, Türkei. Und verkündigten das Wort niemandem als allein den Juden. Es waren aber einige unter ihnen, Männer aus Zypern und Kyrene, Libyen. Die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen. Also nicht Juden, hören das Evangelium, kommen zum Glauben in großer Zahl. Es entsteht die erste wirklich interkulturelle Gemeinde. Ein heilsgeschichtlicher Wendepunkt, das jetzt wirklich in größerer, es gab schon vorher den Kämmerer und so ein paar einzelne Nichtjuden, aber dass jetzt in großen Zahl die Völker das Evangelium hören. Und das Spannende ist, wir erfahren gar nicht, wer das war. Wer war denn an diesem Wendepunkt im Einsatz? Irgendwelche Leute aus Kyrene. Könnte man noch eine schöne Story draus machen, ne? Einen christlichen Roman, gibt es hier Verlage, die das gerne veröffentlichen. Aber du erfährst es gar nicht. Irgendwelche Leute, die Jesus lieb gehabt haben, die was von ihm verstanden haben, haben gesagt, warum gehen wir eigentlich immer nur in die Synagoge? Hier gibt es so viele andere Leute in dieser Stadt. Jesus hat doch gesagt, alle Welt und so. Und da ändert sich was. Und dann kommt später auch Paulus und Barnabas und supporten das. Aber das waren nicht die, die es angefangen haben. Paulus kommt später nach Rom oder schreibt einen Brief an die Römer. Er sagt, ich will euch auch mal besuchen zum allerersten Mal. Heißt, er war noch nie da. Da gibt es aber eine Gemeinde in Rom. Wo kommt die denn her? Wie kommt die denn dahin? Irgendwelche namenlosen Jesus-Nachfolgerinnen, Jesus-Nachfolger sind bis nach Rom gekommen, haben da Evangelium weitergegeben und eine Gemeinde entsteht. Keine Ahnung, wer die gegründet hat. Und merkt ihr, da ist so ein Muster drin. Jesus nimmt die unterschiedlichsten Leute, oft erfährst du später gar nicht mehr, wer es war. Ja, jeder kennt Billy Graham, kein Mensch kennt den Pastor, bei dem Billy Graham sich bekehrt hat. Aber wenn der nicht gewesen wäre, ja, wäre nichts passiert. Jesus ruft gewöhnliche Christinnen und Christen mit ganz unterschiedlichen Gaben übrigens auch. Es gibt die Gabe, es gibt das Amt des Evangelisten, lesen wir in Epheser 4. Und wenn wir da weiterlesen, merken wir, die Idee ist nicht, oh prima, da gibt es einen Evangelisten, der kümmert sich um die Nichtchristen, sondern Gott hat diese Dienste gegeben, Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer, Evangelisten, damit die Heiligen, das sind, seid ihr gemeint, zugerüstet werden für das Werk des Dienstes. Also diese besonderen Dienste sind eigentlich Trainingsdienste. Da ist ein Evangelist, der soll sozusagen dieses Licht leuchten lassen und die Gemeinde anspornen, evangelistischer zu werden. Da ist ein Prophet, der stellt sich ab und zu mal vor die Gemeinde und sagt, Leute, ich glaube, Gott hat euch allen was gegeben. Ihr könnt das auch mal weitersagen. Ja, und das weckt das Prophetische in der Gemeinde. Das ist nicht, wir haben hier unseren Propheten vom Dienst, der hat mal wieder einen Eindruck und dann können wir weitermachen, dann gibt es Kollekte. Versteht ihr das Prinzip? Ja? Also Gott gebraucht durch die Bank ganz unterschiedlich begabte Leute, auf verschiedene Weisen natürlich. Der eine wird vor großen Mengen predigen, der andere wird apologetische Diskussionen führen, der andere wird einfach erzählen, was er gestern mit Jesus erlebt hat. Aber all das trägt dazu bei, dass Menschen auf den Weg kommen zu Jesus. Ja, und was teilen wir? Ich habe es jetzt eben schon gesagt. Du teilst das, was du empfangen hast. Jesus fordert nie von dir, dass du was teilst, was du nicht empfangen hast. Du denkst dann, es reicht ja gar nicht. 5 Brote, 2 Fische, was ist das für so viele? Aber Jesus sagt nicht, verteil doch mal ein paar Paletten Essen, sondern verteil mal diese 5 Brote und dann guck mal, was passiert. Erzähl einfach mal deine Geschichte. Und du denkst, ich habe ja gar keine tolle Geschichte. Ich habe als junger Christ diese Biografien gelesen. Die sollten mich, glaube ich, ermutigen. Die haben mich immer total deprimiert. Weil ich habe niemanden umgebracht, ich habe keine Drogen genommen, ich habe noch nicht mal jemals in meinem Leben eine Zigarette geraucht. Und ne, wie kann ich da überhaupt eine effektive Bekehrung hinlegen? Und ich habe dann später verstanden, was na, auch was an Sünde da in meinem Herzen war, was vielleicht nicht so präsentabel war oder so. Aber das, was du erlebt hast, vielleicht in einem ganz stinknormalen Alltagsleben, kann Großes bewirken bei jemand anders. Vielleicht sagt er dann endlich mal jemand, der mir nicht so eine Wahnsinnsräubergeschichte erzählt, sondern aus einem normalen Alltag was erzählt. Also du teilst das, was du selber empfangen hast und das, was du, wo du auch selber übrigens noch gerade am Lernen bist. Du musst das nicht erst fertig haben. Und dann schützt dich das schon davor, irgendwie arrogant zu werden. Nach dem Motto, ich erkläre euch jetzt mal, ihr euch Idioten, wie das ist. Warum habt ihr es immer noch nicht kapiert? Sondern, ja, ich habe angefangen zu verstehen, dass Gott treu ist, dass ich ihm vertrauen kann. Ich merke, dass ich immer wieder denke, ich muss es selber machen, dass ich misstrauisch werde. Aber da habe ich mich mal wirklich auf ihn verlassen und habe gemerkt, das funktioniert. Ja, da bist du nicht der Habende, der den Habenichtsen jetzt erklärt, wie es richtig geht, damit es endlich mal checken, sondern du sagst, ich bin hier selber auf dem Weg. Martin Luther hat mal gesagt, ja, da geht es jetzt nicht um unsere tiefste Identität als Christen in dem Zitat, aber um diese Haltung. Er hat gesagt, Christen sind Bettler, die anderen Bettlern zeigen, wo es Brot gibt. Ja, wir sind mehr als Bettler, das weiß ich schon, aber wir sind in dieser Abhängigkeit. Da kommen wir ja nie raus. Und sagen, also wenn ich nicht weiter weiß, und das ist ziemlich oft, dann bete ich. Und dann weiß ich nicht immer sofort, was ich machen soll, aber ich merke dann, es gibt einen Weg. Da sagt der andere, okay, kann ich ja vielleicht auch mal probieren. Macht zu Jüngern, sagt Jesus, das heißt, also ein Jünger ist jemand, der mit dem Lehrer auf dem Weg ist. Das heißt, nehmt sie mit auf den Weg. Auf den Weg, auf dem wir selber noch sind. Ich bin noch nicht am Ziel angekommen, sagt auch Paulus. Ich habe vielleicht noch eine Menge Fragen. Ich muss nicht auf jede Frage eine Antwort haben, die mir der andere dann stellt. Ja, oder jemand hat mal gesagt, doch, es gibt auf jede Frage eine Antwort. Ganz oft lautet die Frage, ich weiß es nicht, aber wir können mal zusammen in der Bibel lesen oder ich mache mich mal schlau, wir gehen mal zusammen auf die Suche oder ich weiß es nicht, macht auch nichts, weil ich bin noch mit dem beschäftigt, was ich weiß, was ich verstanden habe und wir gehen weiter. Und ich lade dich ein paar Schritte mit mir zu gehen. Verstehst du, Jesus ruft dich. Du denkst vielleicht, du stellst gar nichts Besonderes dar. Und die gute Nachricht ist, du musst auch nichts Besonderes darstellen. Manche sagen dann, die gute Nachricht ist, du bist in Wirklichkeit ein Star. Und ja, vielleicht nein, aber ist egal. Jesus will dich gebrauchen. In deiner Schwäche, in deinen Stärken, dich zum Segen machen für die Menschen um dich herum. Was ist dann eigentlich der Auftrag? Ich habe das schon jetzt so ein bisschen vorausgesetzt. Wir gehen nochmal in Matthäus 28. Geht hin. Kein Lesezeichen drin. Darum, geht hin, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Der eigentliche Auftrag, also für die Grammatikfreunde, der eigentliche Imperativ hier, ne, was ist wirklich, wo sagt Jesus, das sollt ihr tun, ist Macht zu Jüngern. Und die anderen, dann sind ja mehr, drei andere Sachen genannt, geht hin, tauft, lehrt, das sind sozusagen Beschreibungen, wie das dann läuft. Also macht sie zu Jüngern, indem ihr hingeht, indem ihr tauft, indem ihr lehrt. Versteht ihr? Die beschreiben das zu Jüngern machen. Also, gehend, taufend und lehrend macht zu Jüngern sozusagen. Bisschen holprig auf Deutsch. Indem ihr hingeht, heißt, der Auftrag ist nicht, wartet, bis sie kommen. Ne, wenn eine Gemeinde sagt, ach, wir sind doch offen für jeden, die kommen halt nur nicht, die Tür ist doch auf, hängt sogar ein Schild draußen. So, damit ist der Auftrag nicht erfüllt. Sondern Jesus sagt, geht hin. Und wohin? Er spricht hier von allen Völkern, also allen Volksgruppen, allen soziokulturellen Gruppen. Der Auftrag wird am Anfang der Apostelgeschichte nochmal wiederholt, wo er sagt, ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Das heißt, so konzentrische Kreise, da wo ihr gerade sowieso seid, in der direkten Umgebung, wo es aber vielleicht schon mal ein Schritt ist, ne, aus der tollen heiligen Stadt rauszugehen, irgendwie zu den Samaritern und bis ans Ende der Erde. Also, das können ganz unterschiedliche Ziele sein, wo du hingehst. Aber der Kern ist erstmal, Jesus ruft uns, dass wir uns auf den Weg machen. Manchmal ist das nur quer durch ein Zimmer. Bill Hybels hat mal ein Buch geschrieben, Walk Across the Room, geh durchs Zimmer. Da ist so eine Geschichte im Hintergrund, du stehst auf irgendeiner Party oder so ein Empfang, wer sowas kennt und du hast dann da irgendwie ein Gläschen in der Hand oder so. Und quer auf der anderen Seite steht jemand, der da auch alleine rumsteht. Und manchmal ist es nur das, dass du einmal quer rüber gehst und sagst, hallo, wir kennen uns gar nicht, wer bist du denn? Oder wer sind Sie denn? Oder kannst du es auch ein bisschen gewählter ausdrücken. Und wer weiß, was Gott da draus macht. Dass du nicht in deiner Bubble bleibst mit den Leuten, die du schon kennst, sondern mal auf jemanden zugehst. indem ihr geht. Dann, indem ihr tauft. Da geht es jetzt nicht um Sakrament allein und dann ist der Job erledigt. So, da gibt es ja Kirchen, die nach dem Prinzip so ein bisschen arbeiten. Aber hier geht es um eine Bewegung hinein in die Gemeinschaft. Also Taufe ist immer Taufe hinein in die Gemeinschaft des Leibes Christi, des Volkes Gottes, dass jemand dazugehört zu seiner Gemeinde. Und der Ruf ist, dass wir eine offene Gemeinschaft sind, dass jemand kommen kann, dass der dabei sein kann, wer da noch nicht alles versteht und sagt, ich will einfach mal hören, was ihr hier so macht. Das ist total gut. Aber dann ist das hier der Auftrag, Menschen dann zu helfen, Schritte weiterzugehen, in Verbindlichkeit hinein. Zu einem klaren Bekenntnis zu Jesus Christus. Ohne das wird es nicht gehen. Wenn man sagt, ja, ich gehe jetzt auch häufiger wieder in die Kirche, ich habe meinen Kinderglauben wieder so ein bisschen entdeckt und ich merke, das tut mir ganz gut, wenn ich da so sitze. Das ist toll. Das ist super, wenn das passiert. Aber es reicht nicht, wenn derjenige nicht an den Punkt kommt, zu sagen, Jesus soll mein Herr sein. Ich gebe mein Leben in seine Hand. Und das ist, was wir in der Taufe ausdrücken. Und dann drücken wir auch aus, und ich gehöre jetzt auch zu seinem Volk, zu seiner Gemeinde. Ich will hier ein fester Teil sein. Nicht nur mal spirituell ein bisschen was mitnehmen vom Buffet, sondern ich gehe jetzt hier mit den anderen in Verbindlichkeit mit. Und da sind wir, da ist nicht der Pastor nur gefragt, der sagt, oh, du bist schon so lange hier, du bist noch kein Mitglied, lass mal Termin machen, sondern ja, dass wir da einander unterstützen. Sagen, was könnte denn der nächste Schritt sein in die Verbindlichkeit hinein, in Gottes Volk? Dass wir andere da auch einladen. Und übrigens auch, dass wir natürlich erstmal uns selber fragen, wo stehe ich denn da? Bin ich denn verbunden mit seinem Volk? Bin ich fester Teil? Offiziell, aber auch, ne, lebe ich das? Ich kann ja sein, du stehst irgendwo auf der Liste, aber lebe ich das auch in der Regelmäßigkeit, in der Zuverlässigkeit für die anderen? Ist da, weiß ich eigentlich, längst Taufe ist dran für mich, aber irgendwie habe ich, denke, jetzt ist schon so lange her, jetzt ist auch komisch und so. Und ich merke, okay, ich soll diesen Schritt gehen. Und vielleicht bist du hier und sagst, ja, ich bin das, ne, ich finde das mal ganz schön, in der Kirche zu sitzen, aber ja, Jesus, mein Herr, das ist mir ein bisschen fremd, das so auszudrücken, ihm sein, mein Leben geben. Möchte ich dich fragen, hast du das schon mal ihm gesagt? Jesus, sei mein Herr, mein Leben gehört dir, ich will dir folgen bis ans Ende meiner Tage. Er freut sich, wenn du diesen Schritt gehst und sprich uns gerne ein, auch nach dem Gottesdienst. Du merkst, ja, das ist dran. Oder in Gemeinde hinein, in die Taufe hinein. Und da nehmen wir andere mit, wieder auf diesem Weg. Und dann spricht er auch vom Lehren, indem ihr lehrt. Und zwar was? Lehrt sie? Was ist der Auftrag? Weiß das noch jemand? Jemand zugehört? Halten, was ich euch befohlen habe. Ah, sehr gut. Also, es geht darum, was hat Jesus vorher gesagt? Matthäus, kannst du sehr schön das nachvollziehen. Durchs Matthäusevangelium kann man so 5 große Blöcke, 5 große Reden unterscheiden. Die Bergpredigt und dann diese Aussendungsrede, Matthäus 10, Gleichnisse, Matthäus 13, dann eine sogenannte Gemeinderede in 18, Endzeitrede. Und natürlich zum Schluss hier dieser Missionsauftrag selber. Und alles, was ich euch befohlen habe, kannst du also zurückgehen und sagen, okay, Bergpredigt, was hat er da eigentlich gesagt? Oder Gemeinderede, wie soll Gemeindeleben funktionieren und so weiter. Das heißt, das Ganze, was die Jünger empfangen haben von Jesus, sollen sie weitergeben. Und so wird das zu so einer Spirale, die sich weiterdreht. Das, was du empfangst, gibst du weiter. Und du gibst dem Nächsten auch weiter, habe ich eben ja schon mal gesagt, dem gibst du auch diesen Auftrag weiter. Dass das nicht eine einmalige Sache bleibt, sondern ja, es trägt sich weiter, das Evangelium multipliziert sich in das Leben von Menschen hinein und das ist genau das, was dann in der Folge ja passiert ist, wie die Kirche entstanden ist. Und der Punkt, und das habt ihr, oft haben die Leute nur im Kopf, ne, lehrt sie alles, was ich euch befohlen habe, aber da steht dieses Wort halten oder befolgen. Das heißt, wir sind nicht, dieser Lehrauftrag hier heißt nicht nur, dass die Leute ganz viel Information sammeln, Information ist wichtig, ich bin gerade dabei, aber dass diese Information zu Transformation führt, indem Leute es hören und dann auch tun, indem es dein Leben verändert. Gott liebt jeden Menschen. Aha, schön. Oder du gehst einen Schritt weiter, sagst, okay, das gilt ja für mich. Gott liebt mich, wow. Und du gehst noch einen Schritt weiter. Gott möchte, dass ich auch jeden Menschen liebe. Oha. Ja, also, du kommst ins Tun. Und das ist genau der Plan hier. Dass die nächste Generation hineinwächst, das zu leben, was Jesus uns aufgetragen hat. Okay. Ich habe nur noch zwei Punkte, aber die mache ich fix. Wer ist denn die Zielgruppe hier? Ich habe das schon mal gesagt, ne? Du hast diese konzentrischen Kreise, Jerusalem, Judäa, Samarien und so weiter. Zu wem sendet Jesus dich? Alle Menschen, alle Völker, das sind ziemlich viele. Da kann man sich auch überfordert fühlen. Da gibt es Prediger, die sagen, draußen gehen die Millionen verloren und du sitzt hier rum und so und du denkst, oh, ich muss jetzt sofort losrennen. Die Frage ist, wo stellt Jesus dich hin? Wo sendet er dich hin? Und das sind verschiedene, ich möchte ganz kurz drei mögliche Antworten nennen. Das eine ist, so, mit welcher Person hast du gerade zu tun? Vielleicht nicht gerade jetzt, aber so in der konkreten Situation. Du sitzt im Bus und kommst mit jemandem ins Gespräch oder dein Arbeitskollege quatscht dich von der Seite an und das ist okay. Vielleicht ist das gar nicht die, vielleicht wird das hier nicht eine intensive, langjährige Jüngerschaftsbeziehung, aber ich kann jetzt hier eine Antwort geben. Was hast du noch am Wochenende gemacht? Gibt es ja verschiedene Arten, diese Frage zu beantworten, die vielleicht zu mehr Nachfragen führt oder auch nicht. Also, wo stellt Jesus mich jetzt gerade hin? Dann das andere, wen legt Jesus auf mein Herz? Vielleicht merkst du, wenn du das hier hörst, wenn du darüber nachdenkst, vielleicht hat Gott auch da schon geredet zu dir, da gibt es bestimmte Personengruppen oder ein Gebiet, vielleicht dein Dorf, wo du wohnst oder eine bestimmte Generation oder internationale Studierende oder deine Rangers oder Menschen in Kirgistan. Und du merkst, Gott ruft mich da zu spezifischen Menschen. Das heißt nicht, dass ich die anderen alle links liegen lasse, aber das heißt, dass ich mich auf den Weg mache. Ich sage, okay, wie kann ich hier für Menschen da sein? Und das Dritte, das sind die Leute, bei denen du bist. Du wohnst irgendwo. Und selbst wenn das am Bibelseminar oder im Tabor-Wohnheim ist, sind da irgendwo auch Nichtchristen im weiteren Umfeld, spätestens beim Bäcker. Du arbeitest vielleicht irgendwo oder du studierst irgendwo oder du machst irgendwo Sport. Vielleicht ist es sogar deine eigene Familie, die Jesus noch gar nicht kennt. Also Jesus hat dich schon in Bezüge reingestellt, wo Leute sind, die mehr von ihm hören dürfen. Und könnte es sein, dass das Absicht ist, dass du da bist? Könnte es sein, dass es einen Grund gibt, dass du ausgerechnet da wohnst? Ausgerechnet mit diesen Leuten zusammen in der Schulklasse sitzt? Könnte es sein, dass diese Leute eigentlich ein Riesenglück haben, dass sie mit dir in der Nachbarschaft wohnen? Weil sie bei dir eine Chance haben, Jesus kennenzulernen? Wow, was für ein Segen, dass du da wohnst. Also, potenziell auf jeden Fall, ne? Kann es werden für sie. Und ich will dich einladen, ich merke das so bei mir selber, dass ich oft dann Leute als, ne, ich gehe einkaufen und sehe die Leute eher als Hindernis, wie in so einem Computerspiel, wo du ausweichen musst, so mit dem Wagen, immer drum rumfahren, ne? So kannst du durch dein ganzes Leben gehen. Und sagen, oh nee, jetzt will mich hier der Opa von nebenan, von der Seite anquatschen und ich muss doch schnell zum Gottesdienst oder zum Hauskreis. Dass wir das einüben, die Menschen um uns herum zu sehen als Menschen, die Gott liebt. Und als Menschen, für die wir vielleicht einen Segen haben. Und eine gute Art, das einzuüben, ist, dass du anfängst, für sie zu beten. Und manche machen das schon jahrzehntelang, aber für manche ist es vielleicht ein wichtiger Anstoß. Oder manche haben es vor Jahrzehnten gemacht und zwischendurch aufgegeben, weil irgendwie nichts passiert ist. Ich will dir einfach dir da neu Mut machen. Dinge, Menschen in den Blick zu nehmen. Und ich gebe euch mal was rum. Pastor, komm. Volker, komm. Kannst du das mal? Oben, die haben schon was auf der Empore. In einem Netzwerktreffen, wo ich letztes Jahr war, ist diese Idee entstanden. Das ist auch nichts Neues eigentlich, aber haben wir Christen aus verschiedenen Bewegungen zusammengestrickt. Eine ganz simple Karte für dich als Erinnerung. Einfach Hoffnung teilen. Jesus Christus lebt. Und es fällt dafür drei Namen drauf. Und einige sagen, kenne ich schon längst. Der Punkt ist, dass wir anfangen, das mehr miteinander zu machen. Du kannst drei Personen, kannst Jesus erstmal fragen, wer ist denn da? Wen habe ich übersehen? Und Leute zeigen lassen in deinem direkten Umfeld. Und dann einfach hier kannst du drei Namen aufschreiben. Auch nicht gleich 30 oder so, übernimm dich da nicht. Dann fang mal mit drei Leuten an. Und dann häng dir das wohin oder leg dir das in die Bibel oder packst wohin, wo du es auch siehst jeden Tag. Und fang an, regelmäßig für diese drei Leute zu beten. Dass sie Jesus kennenlernen. Und dass Jesus dir Gelegenheiten gibst, was mit ihnen zu teilen, ein Segen für sie zu sein. Und wenn du in einer Kleingruppe, in einem Hauskreis, in der Zellgruppe bist, vielleicht teil diese Namen mit den anderen. Und dann könnt ihr mir helfen, für die zu beten. Und nach Ideen zu suchen, wie ich hier Liebe weitergeben kann. Ein befreundeter Pastor spricht davon, die Leute nicht einfach Einladungen gleich verteilen, sondern erstmal die Leute weich beten. Jesus bereitet Menschen vor. Und dann lass uns gespannt sein, was er für Türen öffnet, was er für Gelegenheiten gibt, auch von ihm was weiterzusagen. Ich bin gespannt auf Zeugnisse, wenn du von dem berichtest, was Jesus tut, auf Gebet hin. Zuletzt, mit wem bin ich unterwegs? Dieser Auftrag hier, das habe ich auch schon öfter gesagt, hat einen Rahmen. Vers 18 und Vers 20. Am Anfang sagt Jesus, mir ist gegeben alle Macht, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und am Schluss sagt er, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Unser Auftrag war nie, alleine loszugehen, für Jesus irgendwie was zu machen. Sondern der Auftrag war immer, Matthäus 4, Vers 19, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Mit mir auf dem Weg. Ich bin bei euch. Die Kraft kommt von mir, die Liebe kommt von mir. Ich werfe euch nicht mit dem Fallschirm irgendwo raus und guck mal, ob ihr am Ziel ankommt, sondern ich gehe mit euch. Und ich weiß, viele hier sehnen sich danach, mehr von Gottes Kraft, mehr von Gottes Gegenwart zu erleben. Ich glaube, ein Weg dahin ist, dass wir uns auf den Weg machen, auf den Jesus uns ruft. Denn dieses Ich bin bei euch alle Tage, sagt er in Verbindung mit dem Auftrag. Und da kannst du es auch so in Anspruch nehmen, wenn du dich auf den Weg machst, sagst du, Jesus, du hast doch gesagt, dann bist du bei uns. Also wenn ich zu Hause rumsumpfe und sage, Jesus, du hast doch gesagt, wir werden tolle Sachen mit dir erleben. Und ich bin in der dritten Netflix-Serie drin. Vielleicht bist du nicht da, wo Jesus dir begegnen will. Und wo du seine Kraft erleben kannst. Ja? Aber er ist da. Und er ist da als der Lebendige. Er ist der, als der dich bevollmächtigt mit Heiligen Geist. Und der durch dich hindurch Menschen mit seiner Liebe, mit seiner Wahrheit, mit seinem Licht beschenkt. Was für ein Vorrecht ist das, ihr Lieben. Und was für ein Segen. Und Jesus, ich danke dir, dass du uns gerufen hast, dass viele von uns deinen Ruf gehört haben, dir nachzufolgen. Und du rufst uns auch heute neu, uns weiter auf den Weg zu machen mit dir. Und ich glaube, du willst uns die Augen öffnen für Menschen um uns her. Dass wir sehen, wen du schon längst im Blick hast, in unserer Nachbarschaft, bei unserer Arbeit, da wo wir lernen. Da, wo wir Sport machen oder wo es auch ist. Gib uns dein Herz für die Menschen um uns herum. Und gib uns dann Weisheit für die Schritte, die du uns zeigen willst. Und ich bin überzeugt, wir werden erfahren, du bist bei uns mit deiner Kraft. Amen.